ARD Sounds.
Hallo, ich bin Didi Senf, bin der Tourteufel und ihr hört den Tourfunk.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Wir wollen ja mal einen nächsten deutschen Fahrer im gelben Trikot zumindest sehen.
Ja, glauben Sie, dass das was wird? Kann Florian Lipowitz das schaffen?
Das wird er mal schaffen. Im Moment noch nicht, aber es wird er mal schaffen, ja.
Alles klar, viel Spaß, danke.
Ja, den machen wir. Yay, yeah, Attacke! Alle, yeah, 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 alles!
Jetzt ist er fertig. Wollte noch jemand seinen Senf dazu geben? Herzlich willkommen nach der 10. Etappe. Wir gehen rein in die zweite Tourwoche, die spektakulär begonnen hat, im Prinzip so, wie wir es gedacht haben, aber die ganz neue Konstellation gebracht hat, über die werden wir natürlich sprechen. Florian Nass ist hier, unser Fernsehkommentator.
Hallo.
Fabian Wegmann, unser ARD-Experte.
Moin, Moritz.
Und Holger Gersker sitzt auch neben mir, unser Radioreporter.
Hallo.
Ja, also Sieg mit Ansage können wir, glaube ich, sagen. Aber dieser Tag hat noch eine ganze Menge mehr an Erkenntnissen gebracht, vor allem hinter Pogacar, ne?
Hinter Pogacar, aber erstmal natürlich Pogacar. Letztlich, wenn er schon am Mittag seine Helfer verkünden lässt, dass er sich vorgenommen hat zu gewinnen, da kann man das eigentlich schon den Namen in die Urkunde ritzen. Also das ist, dann machen sie das auch mit aller Konsequenz und dann frage ich mich eigentlich, warum es überhaupt noch Ausreißer gibt an so einem Tag. Da hat ja keiner mehr als 1,30, war es überhaupt mal 1,30 bekommen. Und das waren 31 Fahrer mal vorn, wo ich auch gedacht habe, naja, gegen 5 von Emirates, das muss doch eigentlich klappen, aber keiner ist sich wirklich einig geworden. Aber erstmal der Punkt hinter diesem neuerlichen Etappensieg, 60 Tage dann jetzt im gelben Trikot, damit hat er Miguel Indo rein ein und letztlich ist er hier so hoch überlegen, wie er es bei seinen anderen 4 Toursiegen, glaube ich, in der Form in der zweiten Woche noch nicht war.
Und er hat Froome überholt, glaube ich, in Tagen in Gelb, ne?
Froome überholt, hat 59
und Indo
hat auch 60.
Ist heute nicht gelaufen, oder ist er gelaufen?
Froome? Nee, das war heute vor 10 Jahren.
Genau.
Ach Mist, jetzt hast du was vorweggenommen. Ich wollte eine kleine Überraschung nur einbauen hinterher, aber machen wir trotzdem.
Ja.
Ja, aber Pogacar.
Ich hab nichts gehört.
Also, was fällt dir da noch zu ein, Flo?
Dazu fällt mir gar nicht mehr so viel ein, außer dieser totalen Dominanz, was mir zu diesem Tag einfällt. Wir haben immer darüber gesprochen und sehr zu Recht. Der Kampf ums Podium um Platz 3. Wir haben eine neue Qualität. Wir haben einen Kampf um Platz 2. Und der wird jetzt entbrennen. Mal abgeweckt davon, dass Del Toro jetzt den Platz verloren hat auch, auf dem Podium und dass Evenepoel nach vorne gerutscht ist, wieder alle irgendwie dahinter eine Position gut gemacht haben. Aber man hat gesehen, dass Vingegaard ausgerechnet an dem Tag, an der Stelle, an der er zuletzt Tadej Pogacar geschlagen hat im Sprint in Lilleron, Schwächen gezeigt hat, die, glaube ich, durchaus Anlass zur Diskussion geben, geht da noch mehr, und zwar nach unten. Und das betrifft ja nicht nur ihn, es betrifft auch die Mannschaft von Jonas Vingegaard. Ich würde jetzt mal eine steile These aufstellen, vielleicht fliegt er sogar noch vom Podium runter.
Ja, es ist erstaunlich, Fabian, weil wir letzte Woche ja noch darüber gesprochen, klar, Pogacar, outstanding, mit Abstand der Beste, aber Vingegaard auch top, also auch sein eigenes Level und der Rest kommt erst danach. Wie ausschlussreich oder wie viel sagen ist denn so ein einzelner Tag, an dem Jonas Vingegaard und auch sein Team ganz offensichtlich einen ganz schlechten Tag hatte?
Ja, ich glaube, man darf das noch nicht zu sehr in die Waagschale alles werfen. Also das ist klar, sein Team war jetzt nicht so super stark, aber auch bei Pogacar, die sind sehr stark gefahren, aber hatten auch viel Hilfe von Prodom. Also von Paul Sexas, der hat auch nochmal wirklich viel gemacht. Vingegaard hat danach sehr viel gearbeitet. Die anderen hatten sich erstmal viel ausgeruht. Also er hat viel, viel mehr auf der Fläche und auf dem letzten Berg gemacht als die anderen. Diese 10 Sekunden kommen dann natürlich durch diesen Sprint dann auch zustande. Dadurch, dass er dass er da so viel von vorne gefahren ist und dann nichts mehr zusetzen konnte. Also die anderen haben alle so ein bisschen Halbgas gegeben. Wenn es längere Berge wieder gibt und er wieder einen größeren Abstand einfahren kann, dann kann er auch, ich glaube, er ist immer noch der Zweitbeste, das wollte ich damit sagen. Also dann kann er das auch durchziehen, aber dieses Finale, das lag ihm eigentlich nicht. Und deswegen, das lag ihm auch beim letzten Mal nicht, deswegen hat es mich so verwundert, dass er letztes Mal dass er da gewonnen hat. Da war Pogacar, da hatte er den Hungerast und war wirklich für seine Verhältnisse schlecht drauf. Aber ich habe auch meines Erachtens gesehen heute, also das hat Holger, du hast es gesagt, wenn die wollen, dann gewinnen die, ja. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, wenn vielleicht so Carapaz, gut, es gibt keinen zweiten Carapaz im Feld, aber wenn dann nochmal zwei oder dreimal so rausfahren, also Del Toro hätte heute kein Loch mehr zufahren können.
Mhm.
Aber, aber Pogacar macht ja, macht's halt eben, wir hatten es gesagt, irgendwie anderthalb voll oben. Normalerweise holst du da keine Minute auf und der macht's innerhalb von 700 Metern.
Was mich in Sachen Vingegaard skeptisch auch macht, ist, dass überhaupt kein Ansatz mehr da war, Pogacar zu folgen. Mhm. Also das ist inzwischen...
Nee, er ist absolut sitzen
und
geblieben.
Ja, und das gibt mir irgendwie ein bisschen zu denken, ob der schon sich Kraftreserven einteilt, ob er genau das schon wusste, dass es sowieso egal ist, ob ihm jemand nachfährt und dass er sich auf das konzentriert. Andererseits, dann muss er anschließend auch nicht da vorn fahren, ne? Also an dieser Sechsergruppe kann man an der Spitze fahren.
Der hätte auch einfach warten können.
Ja.
Ich bin eh besser als ihr an den langen Bergen. Dann gewinnt Pogacar die Tour mit 15 Minuten. Auch egal.
Ich möchte euch alle nochmal mitnehmen in den entscheidenden Moment des Tages.
Und jetzt kommt der große Moment. Tadej Pogacar angreift. 15,5 Kilometer vor dem Ziel. Keiner kann folgen. Keiner schafft es ans Hinterrad heran. Wieder ist Tadej Pogacar mit einem Antritt seine Rivalen los. Macht sich auf den Weg in Richtung Richard Carapaz. 40 Sekunden sind zu überwinden für den viermaligen Tour de France-Sieger.
All I had in my mind is try to keep pushing to the top. I knew it very well. We also did recon yesterday. And, but yeah, also there was a little bit doubt in my head since 2 years. I mean, 2 years ago, Jonas came, and then I was empty to the sprint. So for sure, I had this in my head also until the final few hundred meters.
Also er hat sich das mit dem Team gestern nochmal angeguckt. Also die waren hier und haben sich genau diesen Anstieg nochmal angeguckt, links an der Kirche da weg von der Straße.
Das rauf, zum Thema Ruhetag.
Ja, genau. Aber wie professionell das auch ist.
Ja, aber da waren einige Teams, die das auch gemacht haben. Ne?
Und dann hat er gesagt, er hatte natürlich trotzdem noch Zweifel, also sagt er zumindest, man kann sich kaum vorstellen, dass der Pogacar Zweifel in seiner eigenen Leistung hat, aber er hat eben vor 2 Jahren erlebt, wie schnell es mal sein kann, dass du weg bist und dann kommt Jonas und überholt ihn noch. Sagt er jetzt so. Ne? Aber insgesamt ist es natürlich für ihn wieder mal ein großartiger Tag gewesen. Der dritte Tagessieg bei dieser Tour, der 24. Etappensieg in Frankreich überhaupt.
I mean, today was an incredible day. The team did super good job. We targeted this stage since long time ago. And yeah, it also happens that 2 years ago Jonas beat me in the sprint fair and square. And today I had similar legs at the finish, completely destroyed. But yeah, I enjoyed the day and in the final, I didn't know I'm gonna win until the last kilometer, and then I remember it's Bastille Day and try to honor the yellow jersey and thanks to all the fans that they came today to the road and yeah, it was amazing atmosphere. Even though some booing, to all the guys that were booing, they give us more power.
Hoch. Mhm. Buhrufe für Pogacar. Sagt er zumindest, wir können es nicht verifizieren, aber.
Das glaube ich schon, ja. Findet er nicht. Ne?
Ist das langsam diese Perfektion, dass die Leute denken, irgendwie, oh, das nervt?
Das hat Chris Froome auch früher so mal berichtet. Ne? Ja, wenn eine Dominanz erschlagend wirkt, dann reagieren manche Zuschauer mit Begeisterung und mit ungläubigem Staunen und andere mit Buhen. Ich bin mir sicher, warum soll
das denkt sich nicht aus, ne?
Ja, genau. Das ist Nationalfeiertag, da haben nicht mehr alle die optimale Form am Nachmittag und dann
das kann man sagen. Kommt die
Emotion. Bei Froome war natürlich der Unterschied, der ist ja so passiv gefahren, der hat das abgewegt, einmal hat er sogar ohne Etappensieg die Tour gewonnen und so gar nicht angreifen, einfach immer nur fahren, schön gesteuert von den Messgeräten, die es vorher nicht gegeben hat. Da fährt Pogacar natürlich ganz anders. Also der ist angriffslustig und so weiter. Und deswegen hat er, glaube ich, nicht diesen Gegenwind. Ne? Also es ist schon, also wenn man sich das anguckt im Ziel, wir sind ja jedes Jahr noch, jeden Tag noch dabei bei der Siegerehrung, wenn er da kommt im gelben Trikot, höre ich da keinen Buh raus. Nee. Also das war natürlich bei Froome dann, da gab es auch noch diese kleine Salbutamol-Affäre, die noch dazu kam. Das war bei Froome schon ein Tick anders, finde ich.
Aber man muss auch sagen, das Publikum hier im Zielbereich unterscheidet sich von dem an der Strecke schon durchaus. Da ist durchaus Partystimmung mit dabei. Da ist auch mal ein Alkohol mit im Spiel. Das ist ein anderes Publikum. Ich sehe das jeden Tag. Ich fahre ja da durch dieses Spalier. Da sind schon manche so ein bisschen auch anders drauf.
Ja, also wenn ich dann vormittags da durchfahre, denke ich auch, Alter, Leute, ihr habt noch 6 Stunden vor euch. Ne? Haltet euch mal ein bisschen
in
zurück
der Sonne.
Jetzt hier. Ja, in der Sonne und mit Pilzken in der Hand. Also tut auch nicht jedem gut bei dem Wetter, glaube ich.
Nee, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es waren ja extrem viele Paul Sexas-Fans und die haben vielleicht auch gehofft, Nationalfeiertag, vielleicht kann er doch irgendwie heute gewinnen und ja, das ist da dran nach auch.
So, wir müssen über Red Bull reden. Wir haben jetzt nun oft kritisiert in der letzten Woche dieses Team, das auch heute Jai Hindley war auch wieder relativ früh weg, so, aber am Ende muss man sagen, waren alle Top-Teams mit zwei Fahrern dabei und Red Bull mit Lipowitz und Evenepoel die stärkste Mannschaft.
2 und 4.
Ja, ne?
Im Tagesklassement, ja. Alles gut.
Absolut, und vor allem Evenepoel, der abgehängt war am Ende im Finale, ist dann noch an allen vorbeigekommen und am Ende auf Platz 2 gesprintet.
Yeah, all good, just happy with how it went, second spot. And I think Lipo third or fourth, I didn't see it exactly, so yeah, we should be happy with the two guys in the front. We did a lot of work, so I think we did very well.
What to come back for you or so?
Yeah, it was pretty tough. I had a really hard moment on the last kilometer of the valley climb before we turned into the last 3K of the what was the third category climb? I mean, second last climb before the finish line. So yeah, I mean, I had confidence in my downhill, so I just went fast down without going too crazy, but. Yeah, I had to come back if I still wanted to make a chance for becoming second
guys,
today.
Will you space to the French guys?
Yes. Second behind Jonas for the second place for the GC.
Yeah, I mean, it's good to take some time back, especially with what the weekend is bringing. So it's going to be very important to stay calm next days, survive well, and then from Friday on, but especially Saturday, Sunday will be a big fight for the GC. So we'll see how it goes. But yeah, I feel that I'm... getting better every day, so all good.
Er fühlt sich immer besser, ist sehr zufrieden, hat sein großes Vertrauen in der Abfahrt gehabt heute, um da wieder ranzukommen. Und er spricht schon vom nächsten Wochenende, ab Freitag, spätestens Samstag, Sonntag, dann in den Vogesen. Geht's auch mal richtig zur Sache. Bevor wir gleich nochmal über den Kampf um Platz 2 sprechen, hören wir nochmal Florian Lipowitz im Gespräch mit Bernd Arnold.
Florian, ganz starke Schlussphase. Wie kommentieren Sie Ihr Rennen?
Ja, ich meine, wie erwartet war es wieder von Anfang an ein super hartes Rennen. Ja, das Team hat einen super guten Job heute gemacht und dann, ja, die Beine waren heute ziemlich gut nach dem Ruhetag und dann, ja, wenn Pogacar losfährt, hatten wir heute, glaube ich, nicht die Beine, um zu folgen und dann haben wir natürlich hinten versucht, wieder die Lücke zu schließen, aber Pogacar war einfach, ja, zu stark heute und dann fährt Jonas nach. Ich habe gehört, dass Remco ein bisschen eine Lücke aufgehen lassen hat. Und dann blieb natürlich für mich nichts anderes übrig, als ja, zu warten und zu hoffen, dass Remco wieder zurückkommt. Und dann ja, macht er den zweiten Platz. Das freut mich natürlich wahnsinnig. Und ja, bei mir hat es nicht ganz gereicht mit dem Podium heute. Aber ja, ich glaube, wir können heute super happy sein. Und ich glaube, wir sind auf gutem Kurs ja, in der zweiten Woche jetzt.
Sie waren eine ganze Weile mit Remco zusammen. Wer sagt dann, Lippo, fahr? Machen Sie selbst das? Haben Sie gesagt, ich probiere es? Oder ist das Teamorder dann?
Ja, natürlich kommt auch die Anzahl vom Team. Die Hoffnung war noch da, dass wir die Lücke schließen. Und wenn es dann natürlich um Etappensieg geht, gibt man alles. Und ja, Remco hat einen super guten Schlusssprint. Deshalb war die Hoffnung da. Es hat nicht ganz gereicht, aber ich glaube, mit dem zweiten Platz können wir trotzdem sehr zufrieden sein heute.
Wie ist denn, wenn man selbst vielleicht schon auf Anschlag fährt und ein Pogacar tritt an und es sieht alles so leicht aus und auf einmal ist er weg? Was macht das mit einem?
Ja, am Ende schaut man auf sich selber. Es war klar, dass Pogacar irgendwann mal die Attacke fährt. An sich waren die Beine heute super gut, aber natürlich für sowas reicht es natürlich nicht.
Mit welcher Erkenntnis gehen Sie aus dieser Etappe raus?
Ja, ich glaube, wir können sehr zufrieden sein. Die Beine und die Form passen. Und mit Remco und mir ja, Richtung Podium schaut es, glaube ich, ganz gut aus. Natürlich kommen die richtig harten Etappen noch. Und aber wir können zuversichtlich in die zweite Woche starten, glaube ich.
Flo, was gibt dir das, was du heute gesehen hast und was du gerade von Evenepoel und Lipowitz gehört hast, für ein Gefühl, was den Kampf teamintern angeht, aber auch den Kampf ums Podium und, wie du auch schon sagtest, möglicherweise sogar um Platz 2?
Also für mich bleibt Lipowitz der stärkere Fahrer am Berg. Ja? Dass Evenepoel da wieder aufschließen kann und auch drüber sprinten kann, alles okay. Wir haben die ganz langen Anstiege noch vor uns. Da halte ich Florian Lipowitz weiter für den Besseren. Man muss sehen, was kann Evenepoel beim Zeitfahren noch herausholen. Dann ist natürlich möglicherweise ein Rückstand vielleicht von 1:15, 1:30 vielleicht sogar von Lipowitz auf Evenepoel, wenn wir teamintern sprechen. Und dann manifestiert sich natürlich so eine gewisse Rolle. Wer ist denn nun Kapitän? Wer fährt für wen? Trotz allem halte ich es weiterhin absolut für möglich, A, dass Lipowitz aufs Podium fährt. An der Situation hat sich quasi nichts verändert.
Ja, es ist sogar heute sogar für dich wahrscheinlicher geworden.
Wahrscheinlicher geworden, ja. Genau. Ich bin gespannt, dieser Konflikt, den wir schon hatten, nennen wir es mal so, wir dürfen das ja, glaube ich, so sagen, der wird wieder kommen. Wir werden wieder in eine Situation geraten, in der es darum geht, wer hilft denn nun wem? Wer ist am Berg der Stärkere? Meine Sicht von außen ist, Florian Lipowitz ist es. Er war es auch heute. Es war halt nur kurz vor der letzten Bergwertung. Deshalb ist ja Remco Evenepoel wieder rangefahren und hat diese Chance gehabt. Es bleibt da total spannend, aber es hat sich auf jeden Fall manifestiert. Natürlich ist nicht nur die Chance da. Ich würde sagen, ja, der kann das absolut wieder schaffen. Und da rede ich von Florian Lipowitz, dass er aufs Podium fährt. Holger?
Der Toro hat was verloren. Ich will kurz dazwischen einmal und dann, der Toro hat ja was verloren heute. Also in der Gesamtsituation hat man bisher, also bis jetzt den Eindruck, steht Red Bull am besten da mit Evenepoel und Lipowitz, dass die beiden ja auch vielleicht mal was zusammen versuchen können. Hältst du das für realistisch, nach dem, was wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen gehört haben, dass das funktionieren könnte
heute? Das wäre jetzt so mein Punkt gewesen. Sie dürfen nicht anfangen, aufeinander zu warten. Dafür ist es zu eng. Im Kampf um Platz 2 und 3. Also ich will jetzt gar nicht das ausmalen, wenn Lipowitz das durchgezogen hätte, Evenepoel geopfert hätte, ob dann Jonas Vingegaard vielleicht schon früher den Anschluss verloren hätte heute. Das ist alles Kleinigkeit, aber letztlich ist natürlich das Zeitfahren auch erst nach der ersten langen Bergankunft, die am Sonntag schon kommt. Da kann es sein, dass die Reihenfolge in der Gesamtwertung schon umgekehrt ist, dass dann Lipowitz vor Evenepoel kurzfristig ist, um es dann beim Zeitfahren wieder umzu. Ja. Und dann, letztlich sind 5 Bergetappen und mindestens mal 3-mal wird es klassisch am Ende eines langen Anstieges den Zielstrich geben. Auf der 2. Alpe d'Huez-Etappe ist es ein bisschen die Abfahrt vom Saren, da geht es am Ende ein bisschen hoch und Markstein ist jetzt auch eher wellig am Ende, aber 3-mal klassisch, wo Evenepoel nicht mehr die Chance hat, in der Abfahrt wieder aufzuschließen. Und wenn Florian Lipowitz, wie er es voriges Jahr bei Primoz Roglic gemacht hat, nochmal 1-2 Kilometer wartet, ob der Belgier wieder aufschließt, das könnte fatal sein. Sie müssen dann irgendwann durchgreifen. Ich möchte nicht in der Haut stecken des sportlichen Leiters, der Remco Evenepoel sagt, oder Biden sagt, Lipofar. Aber darauf läuft es hinaus. Oder eben umgekehrt. Also letztlich gibt es große Überraschungen. Er ist doch der bessere Kletterer und hat uns bisher nur geblufft. Aber darauf wird es, glaube ich, ankommen, dass dieses Miteinander nicht darauf hinausläuft, wir müssen beide lange möglichst zusammenbleiben, sondern sie dürfen sich auch nicht blockieren. Und wechselweise angreifen früh ist natürlich die andere Option.
Fabian, wird es diese teaminternen Ansagen geben? Braucht es die? Oder kann so eine sportliche Leitung auch darauf vertrauen, dass die beiden im Rennen das selber besprechen und die Sache richtig lesen können?
Ja, die müssen das natürlich selber. Jeder Fahrer muss für sich da auch eine gewisse Entscheidung treffen. Ne? Muss auch in sich reinhören und dann überlegen, kann ich das jetzt durchziehen oder nicht? Denn wenn man so eine Verantwortung übernimmt und einfach fährt und nicht wartet, dann muss man auch erfüllen. Ne? Also das ist ja auch, das bringt ja jetzt hinterher auch nichts, wenn man dann Fünfter, Sechster wird irgendwie, sondern wenn erwarten wird das Team natürlich auch, dass man auf dem Podium landet. Diese Gespräche werden auf jeden Fall geführt und die werden auch, das wird ganz klar gesagt, wann welche Situation eintritt, wer auf wen wartet oder halt auch nicht wartet. Also da bin ich mir ganz sicher. Und also wie gesagt, am Berg sehe ich Florian Lipowitz auf jeden Fall stärker an. Das war heute eine kleine Schwäche von Evenepoel. Ob die jetzt so weitergeht, werden wir sehen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die letzten 2 Tage, die spielen auf jeden Fall Florian Lipowitz in die Karten. Was mich ein bisschen überrascht hat heute, ist Del Toro, dass der nicht mitfahren konnte, weil der hat nicht einmal auch Führungsarbeit geleistet. Also der ist einfach nur mitgefahren und konnte dann hinterher nicht mehr. Das war ja noch so ein bisschen die Unbekannte. Was ist denn, wenn er die ganze Zeit immer locker mit den anderen mitfahren kann? Dann lässt er ihn irgendwann nochmal fahren, dann neutralisieren die sich gegenseitig und dann wird der Dritter hinterher noch. Das war heute auf jeden Fall nicht sein Tag, da fährt er sich raus. Ansonsten sehe ich Florian Lipowitz auf jeden Fall in Richtung Platz 3 gehen, denn auch Paul Sexas hat heute nicht das gezeigt, was man vielleicht hätte erwarten können. Also ich meine, der ist immer noch 19, ja, und alles gut. Aber der hat ja schon ein paar Mal aufblitzen lassen, was der wirklich kann. Aber ich sehe ihn nicht stärker als Florian Lipowitz und als Prodom. Heute losgelegt hat, als Pogacar im Grunde genommen keinen Helfer mehr hatte oder hatte, glaube ich, noch Yates, aber die konnten schon nicht mehr.
McNulty
auch, aber dann hat Prodom die quasi rausgefahren. Also das war ja auch schon überraschend. Das hätte man nicht so unbedingt gedacht. Da dachte ich, boah, jetzt kann es schon noch sein, dass Sexas ein Feuerwerk abfackelt. Und dann bin ich mal gespannt. Aber da kam ja dann auch nichts.
War eigentlich also, sein Gelände auch, hier.
Ja, da, absolut. Aber da kam dann jetzt nicht mehr so viel. Trotzdem fahren sie alle gut und es ist einfach mega spannend, wie nah die aneinander fahren. Und auch die beiden Lidl Trek-Jungs, auch Skelmose, da bin ich auch nochmal ja. gespannt. Also das ist ja nochmal das andere Thema da in einem anderen deutschen Team, weil Ayuso ist jetzt nicht, war heute definitiv nicht stärker als Skelmose.
Obwohl das Game so erstmal weg war hinten und dann kam er wieder.
Kam wieder rein.
Ja, ja aber das sage ich so nicht. Also.
Aber und was übrigens, eine, was das für eine Volldampf-Etappe heute auch war. Ja. Von Beginn an, also dieser Kampf um diese 25 Punkte, wie Mats Pedersen, das macht schade übrigens für Max Kanter, ja, Platz 2 bei der Sprintwertung. Mhm. Aber wie da gefeuert wurde und einmal mehr Mats Pedersen, dann hat er ja gleich am Anfang, kurz nach Ende der Neutralisation, diesen Defekt, wie der dann wieder reinfährt, nach vorne sich arbeitet. Diese Sprintwertung, also selten habe ich ja jemanden gesehen, der so sehr ein Trikot verdient
wie Mats Pedersen.
Ja, wirklich überragend. Und deswegen sage ich, diese Etappe war eigentlich permanent Volldampf. Mhm. Da gab es überhaupt keine Ruhephasen, nix.
Es war eine wunderschöne Etappe, auch landschaftlich, also oben auf dem Primarie, also Wunder, ich habe selten so einen schönen Berg gesehen, muss ich echt sagen. Auch, also es war echt schön, es war auch nicht zu voll, es war irgendwie genau richtig und einfach landschaftlich herrlich. Du hast einen riesen Blick gehabt, ganz, ganz toll. Ich möchte mal einen von den Normalsterblichen.
Du warst noch nicht im Münsterland, ne?
Doch, war ich auch schon. Ich war sogar bei Münsterland Giro auch schon, war auch super. Der Normalsterbliche in diesem Fall heißt Georg Zimmermann, der war Teil einer relativ großen Gruppe, die sich relativ früh gefunden hat, in der natürlich viele Franzosen waren am Nationalfeiertag, ist ja klar. Die aber alle am Ende keine Chance hatten. Und Michael Antwerpes hat mit Georg Zimmermann gesprochen.
Das war wieder mal ein hartes Stück Arbeit. Georg, direkt nach dem Ruhetag, wie hat sich das Rennen aus Ihrer Sicht dargestellt?
Ja, der Start war sehr anspruchsvoll, wie erwartet. Und so nach einer guten Stunde würde ich schätzen, konnte sich eine größere Fluchtgruppe lösen. Aber ja, gegen den Rhythmus, den UAE hinten im Feld angeschlagen hat, war heute nicht viel zu machen und von daher, ja, müssen wir morgen wieder probieren, irgendwas zu unternehmen, um hier vorne reinzufahren, aber heute war das, nicht möglich.
Ist das ein bisschen frustrierend, wenn man diese Dominanz spürt und weiß, da kann man eigentlich kaum was dagegen unternehmen?
Ja, lieber wäre ich vorne mit dabei, aber ich glaube, das gilt für die meisten. Ich sehe es als Riesenehre, hier teilnehmen zu dürfen und freue mich jeden Tag, Tour de France Profi mich nennen zu dürfen und von daher kann ich von Frust hier nicht sprechen.
Aber als Sieger dies Jahr in Eschborn Frankfurt, klar, ist eine andere Kategorie, trotzdem haben Sie vielleicht auch Ambitionen. Gibt es eine Etappe, die Sie sich ausgeguckt haben in den nächsten Tagen, wo man nochmal angreifen könnte?
Ja, auf jeden Fall. Also wir geben alles andere als auf. Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. In Paris können wir noch mal reden und ich glaube, dass wir noch für die eine oder andere Überraschung gut sind. 12-13 sehen gut aus oder auch in der letzten Woche gibt es viele tolle Etappen. Von daher brauchen wir jetzt hier keine schlechte Laune haben. Also wir sind vielleicht gerade mal bei der Hälfte von der Tour und haben uns bisher als Team, glaube ich, ganz wacker geschlagen und wenn wir so weitermachen, glaube ich, oder bin ich überzeugt, dass auch ein gutes Ergebnis bei rauskommt.
Das war doch eine schöne Kampfansage und wir reden auch vor Paris nochmal. Danke. Alles klar.
Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt, sagt
schöner
man
Spruch.
Bei den Schwaben in Bayern, sagt man es in Münster auch. Was sagt man da so?
Da gibt es sich halt Fuchs, nee, Hase und Fuchs, wie heißt es? Gute Nacht, nee.
Hase und Igel.
Hör mal auf,
Hase und Igel. Was ganz was anderes.
Ich hatte nur heute einen guten Spruch auch von Max Kanter gehört. Wie war der? Der Spagat, das war ein Spagat auf dem Seil oder so ähnlich.
Ja. Oh!
auch ganz gut. Ja, Sprüche können. Bei der Hitze gehen die Sprüche auch mal.
Aber Lotto Zimmermann wollte ich schon sagen.
Jetzt ist es wieder warm.
Sie haben ja schon drei goldene Hasen. Ne? Dreimal die Startnummer haben sie schon geholt und der angriffslustigste und teambeste Fahrer, den haben sie auch schon. Aber hat er eben gesagt, Etappe 12 und 13, da ist eine Sprintetappe auf jeden Fall mit dabei.
12, ja. Ne?
Da ist noch 11, eine Sprintetappe 12. dabei.
Eigentlich sind es nur 13 und 17, wenn man es genau nimmt.
Ja.
13 auf jeden Fall. 17 könnte nochmal eine Außenseiterchance sogar für bergfeste Sprinter, also so für Mats Pedersen sein. Und dann kommen Bergankünfte und dann kommt Paris und vorher kommt ein Zeitfahren und am Sonntag kommt eine Bergankunft und Samstag kommt Markstein. das ist für die, auch Felix Engelhardt gehört ja mit in den Topf und auch vielleicht Nico Denz und so. Ja, es ist schon eine Tour, wo nicht viel übrig bleibt. Aber also so viele Häschen hoppeln da gar nicht.
Aber Pascal Ackermann hat uns übrigens auch heute noch nach dem Ziel gesagt, er würde Paris noch nicht komplett abstreichen und wegstreichen, weil natürlich die Diskussion entstehen kann nach diesen nächsten beiden erwartbaren Massensprint-Etappen. Vielleicht denken auch sportliche Leiter darüber nach und sagt, ihr schont mal eure Kräfte, zum Beispiel für Hamburg oder sowas. Was sollt ihr euch da über die hohen Berge schleppen? Über solche Diskussionen habe ich letztes Jahr schon mal mit Phil Bauhaus gesprochen, weil es gibt ja kaum noch Chancen. Aber Pascal hat gesagt, auf gar keinen Fall, ich will nach Paris. Aber er hat auch heute gesagt, ich war eigentlich nach diesen ersten Kilometern so platt, ich dachte, ich bleib einfach hier liegen und hör auf. Ja. Und das war eine richtige Qual, heute sich durchzukämpfen.
Ja, das kann man sich gut vorstellen.
Für Paris habe ich im Hinterkopf, dass Nils Polit am Nachmittag sagt, in Paris hat Tepe Gocha noch nie
gewonnen. Ja, der wird da,
das auch heute hier so im gelben Trikot in Paris zu gewinnen. Wann hat es denn das zuletzt
gegeben? Können wir jetzt schon haken.
Das hat er letztes Mal probiert. Ja,
genau.
Noch ein anderer, besser.
Und der ist aber nicht dabei. Das ist von Art.
Ja, ich war vorhin übrigens, bin ich zufällig noch an diesem Krankenhausmobil vorbeigegangen und da kam von Edfeld raus, der ja heute auch gestürzt ist und er sagte irgendwas, little fracture, aber wäre kein Problem. Da bin ich mal gespannt, also super happy war er nicht, aber ich weiß auch nicht, wo es genau war, der ist ja heute auch gestürzt, genauso wie Tom Pidcock ja auch gestürzt ist.
Und Jorgensen.
Wären wir noch dabei? Noch einer von Q36.
Ja, der ist dann unmittelbar danach.
Die sind alle in derselben Kurve.
Harper war es, ne?
Ja, Chris Harper, genau, ja.
Ja, aber wo Christopher Froome, der war vorhin schon mal, ich habe noch einen kleinen Souvenir mitgebracht, weil heute vor 10 Jahren ist das hier passiert, ein Stück Tourgeschichte.
Der Tour de France, da stand heute am französischen Nationalfeiertag die 12. Etappe an, die Königsetappe auf den Mont Ventoux in der Provence. Und die endete mit einem spektakulären Zwischenfall für Christopher Froome, den Mann im gelben Trikot. Holger Gerska.
Froome ist da halbwegs gut durchgekommen. Er hat aktuell, er hat gar kein Fahrrad mehr. Christopher Froome läuft. Das hat es noch nie gegeben bei der Tour de France. Christopher Froome, haben sie das Rad irgendwie weggenommen. Froome läuft den Berg hoch, die letzten Meter. Unglaublich, wie ein Marathonläufer, wie ein Jogger. Nie da gewesen, solche Situationen. Wann bekommt er ein weiteres Rad? Christopher Froome zu Fuß unterwegs, auf dem Weg in Richtung Gipfel. Natürlich ein totales Chaos. Natürlich auch eine Schwäche der Organisation, dass so etwas passieren kann im Rahmen einer Tour de France. Jetzt kommt ein neutrales Motorrad, aber die haben kein ganzes Rad, die haben nur Laufräder, Vorderrad, Hinterrad, aber noch kein Fahrrad für ihn, was er jetzt nutzen kann, um den Zielstrich hier zu erreichen, hier oben am Mont Ventoux. Was sind das für verrückte Geschichten? Unglaublich, sowas hat es mit Sicherheit noch nicht gegeben bei einer Tour de France. Jetzt stehen sie da, die Polizei versucht alles zu sortieren und zu ordnen, aber es ist sicherlich hinterher so, dass die Jury das Wort haben wird, denn das kann ja nicht sein, dass ein solcher Vorgang entscheidet über Wohl und Wehe einer Tour de France. Nairo Quintana erreicht jetzt gleich das Ziel. Er wird jetzt Vorsprung herausfahren auf Froome. Aber wie das alles gewertet wird, das werden wir später erfahren. Ein denkwürdiger Nachmittag am Mont Ventoux.
Holger Gerska war das, ein sehr aufgeregter Holger Gerska von der Tour de France. Das Rad, das hatte Christopher Froome übrigens verloren, als er im Zuschauergedränge vor dem Ziel in ein vor ihm stoppendes Motorrad gekracht ist. Und das gelbe Trikot, das hat die Jury des Rennens inzwischen entschieden, das gelbe Trikot, das darf der britische Titelverteidiger behalten. Und das bleibt auch noch nachzutragen, diese Etappe der Tour de France hat der Belgier Thomas de Gent gewonnen.
Und zwar auch dank Angel Greipel, der damals wie ein Bekloppter reingebolzt ist in diesen Anstieg als letzter Helfer und das Tempo angezogen hat für Thomas de Gent. Aber Flo, ich habe auch noch dich im Ohr. Ein Rad. Gib dem Mann ein Rad.
Ja, ich meine, da kommt ja noch die ganze Regelkunde noch dazu. Ja, er kann ja eigentlich nicht, darf er nicht ohne Fahrrad ins Ziel kommen. Ja, das ist ja ein Teil des Reglements. Und es hat auch damals echt eine ganze Weile gedauert, bis die Jury sich dann entschieden hat. Ich meine, es gab eigentlich keine andere Wahl. Also wurde eben auch richtig gesagt, er hatte überhaupt keine Chance. Ja. Plötzlich war dieser Stau und der fällt da rein. Und ja, also er war wirklich frei von irgendwelcher Schuld. Es konnte keine andere Entscheidung geben, aber das waren nicht nur spannende Minuten, das zog sich hin. Ich meine, der ganze Tag war ja schon Chaos.
Es war windig am Ventoux, sie durften nicht bis ganz hochfahren. Es gab keine Zeit mehr, die Gitter sozusagen dann, die ursprünglich geplant auf den letzten 3 Kilometern oben waren, runter auf die letzten 3 Kilometer und so gab es keine Absperrung, selbst bis zum letzten Kilometer nicht und deswegen war diese Enge entstanden da unten, wo keiner mit gerechnet hat.
Die Menschen kamen
Menschen kamen auch von oben runter, genau. Die oben gewartet haben und deswegen hat sich so getummelt.
Ja, ein ganz denkwürdiger Tag natürlich und abends, also das müssen wir auch noch mal ganz kurz sagen, wir saßen dann abends und waren natürlich auch mega kaputt von diesem Tag. Also es fing ja schon, wie gesagt, mit der Halbabsage am Vormittag an oder am Abend vorher, glaube ich, dass es eben nicht nach oben geht, sondern nur zum Chalet Renard. Und dann, weiß ich noch, saßen wir abends im Restaurant und dann kamen die ersten Einmeldungen aus Nizza, dass es da diesen furchtbaren Terroranschlag gab, der heute auch vor 10 Jahren passiert ist, am Nationalfeiertag. Deswegen gibt es heute auch eine sehr große Gedenkveranstaltung in Nizza. Ich glaube, 84 Todesopfer gab es damals, als ein LKW da in die Menschenmasse gerast ist. Also es war ein ganz denkwürdiger Tag und auch für uns natürlich. Am nächsten Tag gab es das Zeitfahren, das hat dann Tom Dumoulin gewonnen, aber es war irgendwie, hat sich ganz komisch angefühlt alles dann nach diesem Ereignis. Ja, harter Cut. Wir gucken nochmal ganz kurz auf morgen. Wir haben schon angedeutet, die Sprinter sind wieder in Position. Werden die Kräfte zurückgekommen sein bis morgen, Fabian?
Ach, ich glaube schon. Ich habe ganz kurz noch Max Ganter getroffen nach dem Ziel. Der war richtig happy. Also der war gut drauf. Der freut sich total auf morgen. Kann er auch sein. Ich meine, heute auch den Sprint. Den hätte er, glaube ich, auch gewonnen, wenn er durchgezogen hat.
Der hat sich dann rausgenommen, ne?
So 5 Meter vor oben hat er sich einmal hingesetzt. Das ist jetzt nicht so dramatisch, aber es hat ja schon mal wieder gezeigt, dass er da vorne mitmischen kann, ne? Und es gibt ja auch Selbstvertrauen. Das ist ja auch wichtig, ne? Gerade vor dem morgigen Tag nochmal. Er hat ein super starkes Team, also einen sehr guten Leadout. Ich bin mal gespannt auf ihn morgen.
Stichwort Selbstvertrauen. Tim Merlier hat jetzt 2-mal gewonnen. Wie entscheidend ist das in so einem Sprint? Also macht das wirklich was aus, dieses Wissen, ich habe ja schon 2 Siege und ich weiß, wie es geht. Bringt das irgendeine Lockerheit rein, die andere dann vielleicht nicht haben?
Ja, das glaube ich schon, auf jeden Fall. Also
frage ich ihn richtig, meinst du?
Nee. Ich hätte jetzt gesagt, frag mal Binyam Girmay. Ja, der damals diese Serie hinlegt, die auch dann endet mit dem grünen Trikot. Das
Marcel Kittel damals ja auch.
Ja, genau. Wobei bei Marcel Kittel war es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt nur der Tatsache geschuldet, dass er aus dem ersten Sieg Selbstvertrauen für den zweiten, er war damals einfach.
Ja. Aber es war ja oft so, wer eingeholt hat, der hatte dann, ob es jetzt Mark Cavendish war oder auch André Greipel in seinen ganz starken Jahren, 15, wo er auch in Paris gewonnen hat. An beiden Jahren, 15 und 16, gewonnen, genau. Ja. Das ist natürlich jetzt Paul Manier beim Giro, ne? Der gewinnt die erste Etappe und natürlich gewinnt er noch die zweite im Sprint. Mhm. Deswegen würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn Merlier wieder gewinnt.
Nee, und der letzte Sprint war ja alles andere als perfekt eigentlich für ihn. Ne? Da fährt er auf Platz 12 um die Kurve rum und dann nehmen die kurz raus und der fährt einen 400-Meter-Sprint und gewinnt. Das hat natürlich auch ganz viel mit Stärke auch zu tun, deswegen ist er auch wieder der Top-Favorit für morgen. Also so ein Jasper Philipsen, da ist der Druck natürlich ganz anders. Also der kann nicht sagen, ja, also nicht locker in dieses Finale reingehen, auf gar keinen Fall. Der steht unter einem enormen Druck. Und deswegen
das hat Team da hat natürlich inzwischen,
Melier auf jeden Fall einen Vorteil.
Ja, aber das Team hat natürlich inzwischen einen Sieg zumindest. Ne? Also
genau, das Team hat, das ist schon mal ganz gut, aber für ihn persönlich kann es das ja nicht gewesen sein. Ne? Und Max Ganter kann sowieso ganz locker in die Sache eigentlich reingehen, weil es erwartet keiner einen Sieg von ihm. Er selbst, ja, mit Sicherheit, das Team wird das auch hoffen, wir würden uns auch sehr freuen, aber er gehört ja noch nicht in diese Kategorie von den 4 Supersprintern da vorne.
Morgen geht's los. Wann im Fernsehen, Flo?
14.05 Uhr. Die Redakteurin nickt, hört ein bisschen zu. Leonie
Holz, willst du mal in den Podcast?
Hello.
So bekomme ich sie immer jeden Tag. Hello.
Klingt sie immer so nett?
Immer so
nett. Oder kommen auch mal klare Ansagen?
Ja, es kommen auch klare Ansagen. Das ist auch völlig in Ordnung. Dafür ist sie ja auch da. Ne? Also 14.05 Uhr.
Ja, 14.05 Uhr. 14 Uhr im Audio-Livestream, auch auf sportschau.de. In ARD Sounds und diesen Tourfunk hört ihr natürlich auch da und da, wo es sonst noch überall Podcasts gibt. Florian Nass, Fabian Wegmann, was wolltest du noch?
Gibt's kein Quiz?
Mann, seit 5 Tagen gibt's kein Quiz. Ich hab das mal vergessen und irgendwann ist der Faden abgerissen. Ich hab jetzt kein Quiz mehr.
Ich wollte dich noch, geschrieben haben.
Hast du so viel vermisst?
Ja, schon.
Ja, nee. Vielleicht morgen wieder, mal gucken.
Wer hat denn hier vor 2 Jahren gewonnen?
aber pass auf, wer hat vor 10 Jahren gewonnen?
An dem Tag?
Nein, hier. Nee. Vor 10 Jahren hier.
Hier.
Ja. Greg von Abermaat.
Ah ja, der
so. Oh. Also, bis morgen.
Tourfunk live. Die Tour de France. Alle Etappen live hören.
Da kommt der und er schafft es. Pogacar ist oben, hat den Galibier bezwungen. Und jetzt Florian Lippowitz, der kommt schon. Und Sturz von Tadej Pogacar. Und erbarmungslos tickt die Zeit. Sie kommen zu spät, es gibt einen Ausreißererfolg. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen.
Tourfunk live. Die Tour de France. Alle Etappen live hören. Jeden Tag ab 14 Uhr.